Hallo zusammen zum Christustreff online, heute am Palmsonntag. Leider können wir ja wieder nicht zusammen Gemeinschaftsstunde im Fruchtkasten feiern, deswegen wieder online hier. Schön, dass ihr alle da seid. Wir fangen jetzt an mit einem Lied und zwar Nun gehören unsere Herzen.
Ja, und ich lade ein, dass wir jetzt miteinander beten. Herr Jesus, du bist der wahre König. So bist du damals in Jerusalem eingezogen. Aber ein ganz anderer König, als wir uns denn so vorstellen würden. Nicht mit großer Macht, sondern auf einem Esel. Du bist in unsere Not hineingekommen, in unsere Welt hineingekommen. Du kennst auch unsere Not heute. Du kennst die Nöte in unseren Häusern, in unseren Herzen, Sorgen, die uns umtreiben. Du kennst das Leid, vielleicht auch die Ungewissheit, was die Zukunft bringt, alles, was uns beschäftigt. Aber ich danke dir, dass wir das dir abgeben dürfen. Ich danke dir, dass du das weißt, dass du nicht fern bist, sondern ganz nah. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns auch durch diese Zeit hindurchführst. Und wir möchten jetzt diesen Christustreff feiern, indem wir auf dich gucken. Herr, rede du selbst zu uns. Amen.
Oh, genau, wie dir zumute ist. Glaube nicht, das Leben sei jetzt aus. Weder hier noch drüben, nicht in Gottes Haus. Glaube nicht, dass er dich jetzt alleine lässt. Er ist dir nah, komm, halte dich. Glaube nicht, für Gott seist du bedeutungslos. Seine Tränen fließen in das große Meer seiner unendlichen Liebe zu dir. Ja, er selbst hat alle Qualen schon
Ja, es gibt einfach Dinge, die machen mich sprachlos. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Wenn man hört, dass die USA Masken abfängt, Atemmasken, die in Berlin bestellt sind, und dann werden die plötzlich umgeleitet auf irgendwelchen dubiosen Wegen in die USA. Also mich macht sowas sprachlos. Oder wenn man mitbekommt, dass Menschen immer noch Partys feiern und damit ja, sich selbst und vor allen Dingen andere in Gefahr bringen. Also mich macht das sprachlos. Oder wenn man so Situationen sieht, wo Ärzte entscheiden müssen, wen behandle ich oder wen behandle ich auch nicht? Wer bekommt den Beatmungsplatz, wer nicht? Macht uns das nicht alle sprachlos? Aber das trifft uns heute, hier und jetzt. Ja, es trifft uns immens, aber es trifft erstmal nur unsere Generation. Die nächste Generation wird davon schon gar nichts mehr wissen. Sie hat wieder andere Dinge, die sie sprachlos machen. Aber es gibt Situationen, die bleiben. Situationen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende bleiben und Menschen aller Generationen sprachlos machen. Und solche Situationen wollen wir uns heute angucken, wenn wir jetzt in diesen Bibeltext hineingucken und ja, jetzt einfach mal hören, wenn er uns jetzt vorgelesen wird.
Ich lese aus Johannes 19, die Verse 1 bis 16. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine große Krone aus langen Dornzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Dann spotteten sie: Sei gegrüßt, du König der Juden! Und sie schlugen ihn mit den Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, »Ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann.« Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sagte, »Hier ist er, der Mensch.« Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, »Kreuzige ihn, kreuzige ihn!« Pilatus entgegnete, »Nehmt ihr ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden.« Die Juden erwiderten, »Nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat.« Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, »Woher kommst du?« Aber Jesus gab keine Antwort. »Sprichst du nicht mit mir?« fragte Pilatus. »Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen?« Da sagte Jesus, »Du hättest keine Macht über mich, wenn ich sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwere Sünde begangen.« Darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien, »Wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser.« Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus wieder hinausführen. Dann setzte er sich auf den Richterstuhl an einer Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Das war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Passafest. Und Pilatus sagte zu den Leuten, »Hier ist euer König.« Sie schrien, »Weg mit ihm, weg mit ihm, kreuzige ihn.« Pilatus fragte, »Was, euer König soll ich kreuzigen lassen?« Die obersten Priester gaben zurück, »Wir haben keinen König außer dem Kaiser.« Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab.
Ja, Jesus steht unter Anklage, so haben wir es gerade eben gehört. Er wurde ausgeliefert, von den Juden ausgeliefert. Sie hatten ihn festgenommen, sie liefern ihn aus an Pilatus. Pilatus untersucht die Sache und stellt fest, ja, dieser Jesus hat auch gar keine Schuld. An dem findet man doch gar nichts. So ein Bibeltext vorher war das ja, wo es eben auch Pilatus schon sagt, dieser Jesus ist unschuldig. Aber die Juden nehmen lieber Barabbas, einen echten Schuldigen, als dass sie Jesus haben wollen. Und Pilatus knickt ein. Gegenüber den Juden lässt Jesus auspeitschen, lässt ihn geißeln. Ich glaube, wir können uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutet hat. Wenn jemand so ausgepeitscht wurde, dass ihm das Blut runterlief, dass es ihm alle Kräfte raubte, dass er bis zur Ohnmacht gepeitscht wurde. Man setzt ihm eine Dornenkrone auf. Man hängt ihm so einen roten Mantel, so ein Purpurgewand um. Man macht sich lustig über ihn als, das will ein König sein. Er bekommt Schläge, sie verspotten ihn. Und dann führt Pilatus Jesus wieder heraus, stellt ihn hin, sagt, schaut ihn euch an. Er ist doch ohne Schuld. Und die Hohepriester sagen, trotzdem, wir wollen ihn nicht. Kreuzig ihn, er muss sterben. Weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. So sagen sie es. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Ist das so? Hat Jesus sich selbst zu Gottes Sohn gemacht? Dann wäre er ein größenwahnsinniger Spinner. Dann wäre er von sich selbst eben mehr als überzeugt, wer er ist. Etwas, was er gar nicht ist. Er hätte einen Machtanspruch, den er überhaupt nicht hätte. Dann wäre er wirklich einer, der die Juden, das Volk Gottes, statt zu Gott hin von Gott wegführt, der sie an sich selber bindet. Dann wäre er einer, vor denen die Römer Angst haben müssten, weil er die Juden auch vom Kaiser wegführt, ja, und an sich bindet. Ist Jesus so ein Spinner, so ein Abgedrehter, der denkt, er wäre der Sohn Gottes? Der das einfach so behauptet und die Menschen mit irgendwelchen Tricks an sich bindet? Für diesen Prozess damals ist das die alles entscheidende Frage. Wer ist Jesus? Wirklich der Sohn Gottes? Aber ist es dann nicht auch für uns die alles entscheidende Frage? Wer ist Jesus? Da entscheidet sich doch alles dran. Ist er wirklich einer, der nur dachte, er ist der Sohn Gottes? Oder ist er der Sohn Gottes? Diesen Vorwurf, sich selbst zum Sohn Gottes zu machen, den hat man Jesus schon vorher mal gemacht. Johannes hat es im 5. Kapitel aufgeschrieben. Da sagte Jesus: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und dann heißt, darum trachteten Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Jesus beansprucht zu sein wie Gott, das haben sie verstanden. Und dann stellen sie ihn zur Rede. Und Jesus führt drei Zeugen an und sagt, wenn ich nur sagen würde, ich bin der Sohn Gottes, dann müsstet ihr mir nicht glauben. Aber ich habe drei Zeugen, die für mich sprechen. Als ersten Zeugen führte Johannes den Täufer an. Johannes der Täufer war ein Prophet, einer, der mit Gott in Verbindung stand, der Gottes Stimme hören konnte und das dem Volk weitergegeben hat. Und Johannes, der hat von Gott wie ein Zeichen bekommen, wer wirklich dieser neue Messias, dieser neue König, wer der Sohn Gottes ist, woran er das erkennen soll. Und Johannes hat es dann so beschrieben. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, also Gott hat zu ihm gesprochen, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und dann sagt Johannes, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Also Johannes sagt das, er ist Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus, aber es ist nur ein Zeugnis von einem Menschen. Wahrscheinlich ist das nicht viel wert. Ich bringe euch noch ein anderes Zeugnis. Einen anderen Zeugen. Schaut doch mal an, was ich alles vollbracht habe, welche Werke ich tue. Die können doch letztendlich nur von Gott kommen. Und wenn wir einfach nur mal die Wunder angucken, die uns im Johannesevangelium berichtet sind. Jesus macht Wasser zu Wein. 600 Liter Wasser in Krüge gekippt und nachher kommt 600 Liter bester Wein raus. Jesus heilt den Sohn eines Beamten einfach von der Ferne und sagt, geh hin, dein Sohn ist gesund. Und der Beamte findet raus, genau in diesem Augenblick wurde mein Sohn wieder gesund. Jesus heilt einen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Keiner konnte ihm helfen. Und Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann ist geheilt. Jesus hat mehr als 5000 Menschen vor sich und hat nur 5 Brot und 2 Fische. Wer sich noch erinnern kann, die Geschichte vom Edemir. Ja, 5 Brote und 2 kranke Fische. Ich werde es nicht vergessen. Edemir, falls du uns siehst, grüße ich dich hiermit ganz herzlich. 5 Brote, 2 kranke Fische hat Jesus und macht damit mehr als 5000 Menschen satt. Unglaublich, oder? Kurz danach geht er übers Wasser, seine Jünger kämpfen im Boot mit dem Sturm und dann kommt Jesus übers Wasser gelaufen. Heute würde man vielleicht sagen, ganz gechillt kommt er da angelaufen. Und die Jünger können nur staunen. Wer ist dieser Mann? Jesus heilt einen, der blind geboren ist, der noch nie sehen konnte. Und dann sagt Jesus, ja, und heilt ihn, Jesus heilt ihn und er kann wieder sehen. Und alle staunen und keiner kann es begreifen. Und zum Schluss, das letzte große Wunder im Johannesevangelium, er ruft den Lazarus aus dem Grab heraus, der schon mehrere Tage drinnen liegt, der schon stinkt, der schon am Verwesen ist und Jesus ruft ihn ins Leben zurück. Ja, sag mal, wer kann denn sowas? Ist das nicht Zeugnis genug, dass hier Gott selbst am Wirken ist in Jesus? Ja, dass Jesus Gott ist und wirkt? Aber Jesus sagt, ich habe noch ein anderes Zeugnis. Guck doch in die Bibel rein. Gott selbst hat doch von mir gesprochen. Lest doch im Alten Testament, was Gott von mir gesagt hat. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, um Gesetz und Propheten zu erfüllen. um all das, was von mir versprochen wurde, von mir verheißen ist, das soll sich auch in mir erfüllen. Und wenn wir es dann lesen, wie das auch übereinstimmt, ja, was vorhergesagt wurde, nehmen wir einfach das bekannteste Beispiel, eben Geburtsort Bethlehem, und dann wird Jesus in Bethlehem geboren. Und so sind viele, viele Verheißungen, die Gott gegeben hat für diesen König, für diesen Messias, die sich in Jesus erfüllen. Wer ist Jesus? Wenn man bei uns im Gerichtsprozess führt, um eine Schuld oder eine Unschuld von jemandem herauszufinden, und man findet dann zwei oder drei glaubwürdige Zeugen, die bezeugen, ich habe gesehen und ich kann das bezeugen, so und so hat sich's zugetragen, und die stimmen in ihrem Zeugnis überein, wird jeder Richter denen Glauben schenken und sein Urteil entsprechend fällen. Jesus führt hier drei Zeugen ins Feld. Johannes den Täufer, seine Werke, nachher sogar Gott selbst, und sagt damit, ich bin der Sohn Gottes. Also, das muss ich doch nicht selber sagen, das sagen doch die Zeugen über mich. Jesus ist Gottes Sohn. Und damit ist er Gott in Person. Damit ist er das Leben in Person, denn von Gott her kommt das Leben. Damit ist er das Licht. Jesus ist der Schöpfer, der diese ganze Welt in seiner Hand hält. Er ist der absolut Gerechte, der sich vor Gott nie was zu Schulden kommen gelassen hat, weil er ja selber Gott ist. Er ist der Heilige, der zu Gott gehört. Er ist der Anbetungswürdige, vor dem die Menschen niederfallen sollten und ihm danken. Aber ganz am Anfang schon hatte Johannes aufgeschrieben, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Was machen die Menschen mit ihm? Was machen die Menschen mit diesem Sohn Gottes? Sie verspotten ihn, schlagen ihn. Sie peitschen ihn aus, sie quälen ihn, sie führen ihn ab, gebunden. Sie stellen ihn zur Schau, sie schreien, sie hassen ihn, sie wollen ihn loswerden. Sie urteilen über ihn, sie liefern ihn aus. Ja, sie verurteilen ihn letztendlich zum Tod am Kreuz. Unfassbar. Was hier geschieht, ist doch unfassbar. Was der Mensch mit Gott macht, kann einen nur sprachlos machen. Und ich habe mich gefragt, was geschieht da eigentlich? Und jetzt fällt es uns leicht, natürlich darüber zu urteilen, sagen, ja, die hohen Priester damals, die haben halt nicht verstanden, wer Jesus ist. Und der Pilatus war halt so ein schwächlicher Anführer, der nur Angst hatte und hat deswegen Jesus verurteilt. Aber lasst uns nochmal genauer hinschauen. Vielleicht finden wir uns selber in diesem Text. Mitten in diesem Text sehen wir, wie Pilatus Jesus herausführt, und dann sagt er, siehe der Mensch. Schau genau hin, der Mensch. Er meint es sicherlich verächtlich, dieser Mensch, dieser Jesus da mit der Dornenkrone, mit diesem Purpurmantel, wie er völlig gequält dasteht, kaum noch aufrecht stehen kann. Seht euch ihn doch an, diesen Menschen. Schauen wir genauer hin, vielleicht finden wir uns selber in diesem Menschen. Ist dieser Mensch vielleicht wirklich das Spiegelbild des Menschen? Schon so mancher hat ja ein prophetisches Wort gesagt, ohne dass er davon das geahnt hat. Und so ist Pilatus hier auch. Er sagt, siehe, der Mensch. Und das ist nicht nur Jesus, der da steht. Sondern siehe, der Mensch heißt, das sind tatsächlich die Menschen. So sieht der Mensch aus, wenn man genau hinschaut. So ein Mensch hat eine Krone auf. Wir kennen das von uns, wir wollen gern selbst bestimmen. Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Das machen schon die Kinder. Ich will aber. Das ist eine der ersten Sätze, die sie können. Ich will aber. Egal, was die Eltern wollen, egal, was andere wollen. Ich will aber. Und dafür wird gekämpft. Man will sich nichts sagen lassen. Man will sich nicht unterordnen, gehorsam sein. Und wenn ich mich schon unterordne, dann doch vielleicht noch eher einem anderen Menschen. So wie hier die Juden, die sagen, nein, wir haben keinen König, außer den Kaiser. Ja, dem Kaiser ordnen wir uns unter. Aber einem König, der von Gott kommt, nein. Warum kann man sich eigentlich leichter einem anderen Menschen unterordnen als Gott selbst? Vielleicht, weil man über diesen Menschen, dem man sich unterordnet, dann herziehen kann. Und sagen die, der ist ja auch nicht besser als ich. Dann fällt es einem leicht. Ja, dieser Kaiser ist ja auch nur ein Mensch. Ich will Gott nicht. Das ist die Krone, die der Mensch sich aufsetzt. Ich will selber herrschen. Wozu führt so eine Krone? Weil es eben keine echte Krone ist, sondern nur eine Dornenkrone, verursacht sie Schmerzen. Sie führt dazu, dass wir streiten. Ja, ich will das und ich will das. Und dann geht man aufeinander los. Sie führt zu Unfrieden, zu Schmerzen. Und dann der Mantel, der um Jesus hängt. Rot, purpurrot. Wenn man in der Bibel schaut, auch das hat eine tiefe Symbolik. In Jesaja 1, Vers 18 heißt man, dass unsere Sünden rot sind wie Purpur. Jesus bekommt einen Sündenmantel umgehängt. Und ist das nicht der Mantel, den wir Menschen tragen? Ein Mantel, der uns von Gott trennt? Tragen wir nicht alle diese Sündenschuld mit uns rum? Eigentlich wollen wir herrschen, eigentlich soll das ja ein Herrschermantel sein. Aber in Wirklichkeit bedeutet es Trennung von Gott. Was macht dieser Herrschaftsanspruch mit dem Menschen? Ich will aber, ich will nicht, dass Gott über mich herrscht. Was macht es, dass wir solche Sünden auf uns laden, Schuld, Dinge, die vor Gott nicht gut sind? Führen die uns in die Freiheit? Geht es uns deswegen gut? Jesus steht da zerschlagen, zerschunden, gequält. Das Blut läuft ihm runter. Er hat kaum noch Kraft. Letztendlich ist es auch ein Bild für uns Menschen. Ist es nicht das, was es mit uns macht, wenn wir die Freiheit von Gott suchen? Wenn wir sagen, wir wollen selber, Gott, dich brauche ich nicht? Denn es ist keine wirkliche Freiheit. Dann gibt es andere Dinge, die uns besitzen, die uns quälen, die uns Schmerzen zufügen. Wir stürzen in Süchte, in Probleme. Es ist keine Freiheit. So ein Leben ohne Gott macht einen letztlich irgendwann als Mensch kaputt. Siehe der Mensch. Da müsste ich stehen. Und wenn ich mich jetzt in dieses Bild hineinversetze, in diese Geschichte damals, da mit diesem Purpurmantel, mit dieser Dornenkrone, gequält und zerschlagen, da müsste ich stehen. Was macht Jesus da? Der Sohn Gottes. Er nimmt meinen Platz ein. Die einzige Erklärung, die ich dafür finden kann, er nimmt meinen Platz ein. Er nimmt mir die Dornenkrone ab und will mir den Siegeskranz geben. Den Sieg, den er erringt am Kreuz. Dass ich ein Kind Gottes sein darf. Er zieht mir den roten Mantel aus der Schuld und gibt mir das weiße Gewand. Das weiße Gewand eines Unschuldigen, eines vor Gott Unschuldigen. Er stirbt, am Kreuz von Gott verlassen, damit ich leben kann. Und wenn ich diese Geschichte so bedenke, ganz ehrlich, dann stehe ich staunend davor und bin sprachlos, dankbar. Was will ich dann noch sagen? Was für ein Tausch. Jesus geht an meine Stelle. Ich darf leben, er stirbt. Wir möchten aber nicht sprachlos bleiben, sondern miteinander singen. Gott loben, dankbar loben. Es gibt diesen einen großen Grund und noch viele andere Gründe. Jesus zu loben, Gott zu loben. Lasst uns miteinander singen, kommt und lobe den Herrn.
Sing wie niemals zuvor,
Ja, wir beten noch miteinander. Jesus, wenn wir auf dich schauen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist nicht nur irgendein König, sondern Gott in Person. Und dann kommst du in diese Welt und lass das alles mit dir machen. Vorher zeigst du ganz deutlich, dass du Gott bist. Wer hat schon solche Wunder je vollbracht? Wer hat solche Worte je gesagt? Und so eine wunderbare Botschaft in diese Welt hineingebracht, Menschen zurück einzuladen zum Vater. Und dann gehst du diesen schweren Weg und stehst da. Und dann wird über dir ausgesprochen, siehe der Mensch. Und es wäre unser Platz, mein Platz. Geschlagen, geknechtet, mit dem Anspruch, irgendwie selbst die Kontrolle zu haben. Ich danke dir, dass wir die Kontrolle zurücklegen dürfen in deine Hand und dass wir das ganz bewusst machen dürfen. Dass wir sagen dürfen, regier du, nimm du unser Leben, was mir selber an die Wand fahren. Nimm du's und führst zu einem guten Ende und auch zu guten Zielen in diesem Leben. Danke, dass du den Siegeskranz für uns bereithältst. Den Sieg, den du errungen hast, da nimmst du uns mit hinein. Wir dürfen Teil sein von Gottes Reich. Danke, dass du diesen weißen Mantel uns umhängst und uns diesen Sünden- und Schuldmantel abnimmst, dass wir rein und gerecht dastehen können, unfassbar, vor Gott, passend. Danke, dass wir dich loben und preisen können. Ich wünsche mir, dass wir es immer mehr machen. Auch dadurch, dass wir Zeugen sind für dich, dass wir Menschen von dir erzählen. Aber ich bitte dich auch, dass du immer mehr in unser Herzen hineinkommst, dass wir immer mehr verstehen, was du wirklich für uns gemacht hast, von was du uns befreit hast, zu welchem neuen Leben du uns führst und dass wir dich echt loben und preisen von ganzem Herzen. Amen. Ja, jetzt möchte ich noch einladen zur nächsten Gemeinschaftsstunde online an Karfreitag. Wird wieder auf der Christustreff-Seite veröffentlicht werden. Am Sonntag dann eine Gemeinschaftsstunde zu Ostern. Auch die auf der Christustreff-Seite zu finden. Herzliche Einladung dazu. Und am Ostermontag gibt es einen Jugendgottesdienst, den man dann auf der Seite der Kirchengemeinde findet. Vielleicht auch auf der Christustreff-Seite. Mal gucken. Aber wer sucht, der wird finden. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich uns allen noch den Segen Gottes zusprechen. Und ja, wir dürfen als Gesegnete in diesen Sonntag gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.